Wegbestimmung in der Gemeinde. Das heißt, es geht um die Faktoren und Personen, die den Weg der Gemeinde Jesu mitbestimmen. Als allererstes ist es Gott, der den Weg seiner Gemeinde hier bestimmt, aber er hat eine Gemeindeleitung eingesetzt, eine Gemeindeführung, und zu dieser Gemeindeführung im Allgemeinen gehört der Hirte am Ort. Wir hatten zuerst etwas gesagt zum Verständnis dieses Dienstes, dieses Amtes, und wir kamen zu dem Bereich Dienst des Hirten. Dort sprachen wir eher zuerst von seinem Dienstbereich, der liegt zur Hauptsache in der Gemeinde selbst, aber zum Teil auch außerhalb der Gemeinde in der Welt, wenn er Verlorene sucht. Und dann kamen wir zu den Aufgaben des Dienstes. Unter Arabisch 1 besprachen wir die grundsätzliche Aufgabe kurz. Die grundsätzliche Aufgabe ist, das Leben von Mitchristen zu fördern, das Leben der Gemeinde zu fördern. Und das tut er als Hirte mittels Versorgung, mit dem, das zum Leben notwendig ist, Leben zu nähren, und dann hat er die Aufgabe, Leben zu schützen. Das heißt, die Gemeinde davor zu bewahren, dass ihr Leben genommen wird, also Lebensmittel zuzuführen und vor Wegnahme von Leben zu schützen. Das ist die Aufgabe eines Hirten von Schafen und das ist die Aufgabe eines Hirten in der Gemeinde Jesu. Dann besprachen wir die Führungsaufgaben des Hirten und als drittes die Verkündigungsaufgaben, als viertes die Aufgabe des Suchens, als fünftes diakonische Aufgaben, und dort waren wir stehen geblieben. Beziehungsweise hatte ich bekannt gegeben, Familienaufgaben, aber dort hatten wir dann abgebrochen. Also Arabisch 6, dort machen wir heute Abend Fortsetzung. Arabisch 6, Familienaufgaben, muss der oder hat der Hirte wahrzunehmen, wenn er eine Familie hat. Es steht wohl nicht geschrieben, dass er eine Familie haben muss. Manchmal werden die Texte in 1. Timotheus 3 und Titus 1, das sind die klassischen Texte zum Thema Ältester bzw. Hirte, manchmal werden diese Texte so aufgefasst, als würde jede Klausel gleichsam jeder Teil des Satzes Vorschrift sein. Wir müssen nicht vergessen, wie die Heilige Schrift eigentlich verfasst ist. Sie sagt uns nicht alles direkt, das wir zu wissen haben. Sie lässt uns zwischen den Zeilen lesen, Schlussfolgern, und setzt oft einiges voraus. Das ist ein Thema für sich, wie man die Bibel liest, wie man sie aufzufassen hat, wie man mit dem Text fertig wird. Und meines Erachtens, wenn Paulus von einer Frau spricht, von Kindern spricht, dann in dem Fall, dass er sie hat. Aber eines wird dadurch deutlich, dass er diese Themen gleichsam mit einer gewissen Selbstverständlichkeit anbringt. Und das ist die Tatsache, dass diese Dinge nun in den meisten Fällen wohl der Fall sein werden. Das heißt, Paulus ist nicht frauenfeindlich, er ist auch nicht ehefeindlich. Das müssen wir nicht annehmen. Im Gegenteil, Paulus setzt voraus, dass die meisten Menschen heiraten. Er setzt voraus, dass ein Hirte verheiratet sein wird. Nicht, er muss es nicht sein, aber in den meisten Fällen wird das wohl der Fall sein. Und übrigens, wenn jemand verheiratet ist, setzt Paulus voraus, dass dann Kinder folgen. Nicht wie das heute oft der Fall ist, dass Ehepaare ihren Pflichten an dieser Stelle nicht nachkommen. Also die Selbstverständlichkeit, mit der Paulus diese Dinge erwähnt, zeigt, dass sie wohl in den meisten Fällen Tatsache sein werden. Und in solchen Fällen gibt es dann Vorschriften für das Familienleben. Hat der Älteste eine Familie, dann hat er dort zu Hause auch Aufgaben, nicht nur in der Gemeinde. Titus 1, Vers 6 ist hier ein Text, der zu berücksichtigen wäre. Titus 1, Vers 6. Wenn einer unanklagbar ist. Interessant ist, dass dann nicht groß von Gemeindeaufgaben die Rede ist, sondern sofort von der Familie die Rede ist. Nun stimmt es, dass der Titusbrief in starkem Maße ein Ethikbrief ist, gleichsam ein Papier zum Thema Ethik. Es hat in den drei Kapiteln drei Passagen, die vom Evangelium sprechen, das heißt, die Ethik der Gottesgemeinde ist gegründet in der Christusbotschaft, im Evangelium, nicht im Gesetz. Und von dort her, weil es ein Buch über die Lebensweise der Gemeinde ist, in starkem Maße, ist klar, dass Paulus auch auf die Familie zu sprechen kommt. Aber ich denke nicht, dass das der einzige Grund ist, weil er im Titusbrief ganz besonders praktische Angelegenheiten bespricht, sondern weil es in der Natur der Sache liegt. Er macht es auch klar, ein Hirte ist ein Haushalter Gottes, ein Haushalter in der Gemeinde Jesu. Und wie soll er für die Gemeinde Jesu sorgen, wenn er nicht für seine eigene Gemeinde sorgen kann? Hat er eine Familie, dann ist das seine Gemeinde. Dann ist das sein Aufgabenbereich als Ehemann und als Vater von Kindern. Und dort liegt die primäre Aufgabe eines Hirten. Nicht zuerst in der Gemeinde, sondern zuerst zu Hause. Und Paulus deutet an, wenn jemand hier unklagbar ist, sonst darf er nicht Hirte sein. Unter dieser Voraussetzung, dass es zu Hause klappt, ja, in der Ehe klappt, in der Familie, Kinder hat, die treu sind. Ich will jetzt hier nicht viel zur Übersetzung sagen. Ich bin überzeugt, dass an dieser Stelle dieses Wort besser passt als das Wort gläubig. Kinder hat, die treu sind, nicht unter Anklage stehen wegen Ausschweifung oder weil sie sich nicht unterordnen. Es ist also die Aufgabe eines Hirten in seiner Familie, dafür zu sorgen, dass seine Kinder dem Evangelium, den Eltern und dem Evangelium eine gewisse Treue entgegenbringen. Dass sie nicht unter Anklage kommen, wegen Ausschweifung außerordentlich oder aus unordentliches, wegen unordentliches Verhalten. Denn jede Gesellschaft kennt gewisse ethische Voraussetzungen oder Selbstverständlichkeiten. Die Schrift macht das klar. Menschen sind noch nicht bar jedes Ordnungssinnes, auch wenn die Gesetzlosigkeit zunimmt. Übrigens sagte Jesus nicht, dass die Gesetzlosigkeit überhand nehmen würde. Das ist das falsche Wort an jener Stelle. Das wäre schon ein gewisses Chaos, sondern er sagt, die Gesetzlosigkeit wird zunehmen. In welchem Maße, hat er nicht gesagt. Die Schrift gibt zu verstehen, dass bis Jesus kommt, die Menschheit eine gewisse gesellschaftliche Ordnung trotz vieler Unordnung kennen wird. Jede Gesellschaft hat gewisse Vorstellungen, wie man sich zu verhalten hat. Und gegenüber diesen Vorstellungen sollen die Kinder eines Hirten der christlichen Gemeinde nicht unnötigerweise verstoßen. Sollten solche Vorstellungen unbiblisch sein, das kommt da nicht in Frage. Hier geht es um gerechtfertigte Vorstellungen. Und der Vater von Kindern, der als Hirte in der christlichen Gemeinde in Frage kommt, hat hier zu Hause seine Aufgaben. Dort kann er sich üben, so versteht es Paulus. Und dann wird er besser imstande sein, in der Gemeinde Jesu nach dem Rechten schauen zu können. Vers 7, denn es hat der Aufseher, das ist der Hirte, als Haushalter Gottes, das heißt als Verantwortlicher in der Gemeinde Jesu, unanklagbar zu sein. In jeder Hinsicht. Aber Paulus gibt zu verstehen, zuallererst in der Ehe und in der Familie. Kommen wir zu Arabisch 7, der Aufgabe des Lernens. Der Hirte hat viele Aufgaben. Und die siebte Aufgabe ist, dass er ein Lernender ist. Die Schrift setzt nicht voraus, dass er eine Hochschulausbildung haben müsste oder irgendeine Bibelschulausbildung. Sie setzt überhaupt nicht eine Schulausbildung voraus. Sie setzt voraus, dass er lernen kann und so viel gelernt hat, dass er andere lehren kann. Aber hat er das gelernt, dann muss er weiter lernen, denn er wird weiter zu lehren haben. Lesen wir einige Schriftstellen diesbezüglich. 2. Timotheus 2. 2. Timotheus 2, Vers 15. Paulus schreibt zu Timotheus. Timotheus ist nicht ein Pastor. Es hatte damals keine Pastoren. Er ist auch nicht ein Hirte einer Gemeinde, sondern er ist ein Missionar. Und er soll ein Beispiel sein für Aufseher in den Gemeinden. Und als Aufseher soll er ein Vorbild sein im Lernen. Befleißige dich, dich selbst Gott als bewährt zu erweisen, als einen Arbeiter, der sich nicht schämt, der das Wort der Wahrheit in rechter Weise austeilt. Manchmal sind wir als Verkünder des Wortes Gottes für einen Dienst nicht vorbereitet. Dann müssen wir uns schämen. Vor einiger Zeit wurde ich wieder von einem früheren Mitsänger Ich sang in einem Quartett und wir reisten. Und ich wurde jetzt, als ich ihm wieder begegnete, erinnert an eine gewisse Begebenheit. Ich war damals wohl Student und in der freien Zeit, das heißt, als wir keine Vorlesungen hatten, haben wir wohl eine Reise unternommen. Und wir hatten ja in irgendeiner Gemeinde am Abend wohl einen Dienst und ich war vorgesehen für die Verkündigung. Und kurz bevor die Versammlung beginnen sollte, sagte ich, Brüder, betet für mich, ich bin noch nicht vorbereitet. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt vorbereitet war oder ob ein anderer einspringen musste. Aber ich musste mich schämen, weil ich nicht vorbereitet war. Paulus sagt, sei fleißig, sodass du dich nicht schämen musst. Ja. Und wenn wir fleißig sind, dann kann der Herr auch das geben, was wir brauchen. Er ist treu. Er hat versprochen, dem Sämann Brot zu geben, Samen zu geben. Brot für sich selbst und Samen als Saat für seinen Dienst. Befleißige dich, dich selbst Gott als bewährt zu erweisen, als einen Arbeiter, der sich nicht schämt. Auch der das Wort der Wahrheit in rechter Weise austeilt. Diese Formulierung erinnert, das Wort im Grundtext erinnert daran oder erinnert an die Aufgabe eines Sattlers, jemanden, der mit Leder umgeht. Hat er eine Haut gekauft von einer Kuh und kann dieses Leder jetzt verwenden, dann muss er sehen, wie er am besten dieses Leder jetzt ausnutzt, damit keine unnötigen Reste entstehen. Genau wie jemand, der mit Stein, einen Bildhauer, ja. Sieht er einen Stein, dann stellt er sich vor, wie er diesen Stein am besten bearbeiten kann, sodass dass der Stein am günstigsten ausgenutzt wird und ein schönes Bild entsteht. Wir sollten das Wort Gottes so teilen, dass jeder sein Maß bekommt, damit das Wort Gottes in rechter Weise ausgeteilt wird, dass die Gemeinde das rechte Wort zur rechten Zeit in der rechten Situation bekommt. Da muss Gott uns nicht jedes Mal vom Himmel her ein Wort geben. Wir selbst sollten die Augen auftun, wie Paulus hier Timotheus nahelegt, und Ausschau halten. Wir haben das Wort Gottes. Ein Hirte in der Gemeinde kennt seine Gemeinde einigermaßen und sollte nun überlegen, was wäre hier am Platz. Dazu muss er fleißig sein im Lernen. Die nächste Stelle, 2. Timotheus 3. 2. Timotheus 3, Verse 16 und 17. Alle Schrift ist Gott gehaucht. Übrigens nicht, wie Luther übersetzt, alle Schrift von Gott gehaucht oder die von Gott gehaucht ist. Hier geht es nicht um die Art von Schrift, die gehaucht ist, sondern hier geht es um eine Aussage über die Schrift schlechthin. Sie ist ausgehaucht. Das ist steht vorne an am besten. Alle Schrift ist Gott gehaucht. Und deshalb natürlich, nütze zum Lehren. Und wer lernt? Der Lesende. Und hier ist Timotheus, der Lernende, aber auch die, denen er dient. Den Hirten dient er. Und diese sollen auch lernen, wenn er die Schrift lehrt. Alle Schrift ist Gott gehaucht und nütze zum Lehren. Zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist nicht nur die Lebensweise des Gesetzes, sondern die Lebensweise des Evangeliums. Denn die Lebensweise des Evangeliums entspricht der Lebensweise des Gesetzes, Gerechtigkeit. Damit der Mensch Gottes, und das ist ein Hirte, gerüstet und funktionsfähig sei. Das Wort bedeutet beides. Gerüstet und funktionsfähig sei. Zu jedem guten Werk wohl ausgerüstet und funktionsfähig gemacht. Die Bibel ist sein Textbuch, aus dem er lernt. Gott ist sein Lehrer mittels des Wortes. Und durch dieses Wort kann er ausgerüstet werden zu seinem Dienst. 2. Timotheus 2, Vers 2. Und was du von mir hörtest, im Beisein vieler Zeugen, das vertraue treuen Menschen an, solchen, die tauglich sein werden, auch andere zu lehren. Wer schreibt? Paulus. Wer soll handeln? Timotheus. Was du, Timotheus, von mir, Paulus, hörtest, im Beisein vieler Zeugen, das vertraue du treuen Menschen an, solchen, die tauglich sein werden, auch andere zu lehren. Und das sind die Hirten. Timotheus ist verantwortlich im Raum Ephesus für Hirten in den Gemeinden. Und diese sollen lernen von Timotheus und anderen. Also ein Hirte soll ein Lernender sein. Ein weiterer Text, Kolosser Kapitel 1, Vers 9. Kolosser 1, Vers 9. Deswegen hören wir auch nicht auf, seit dem Tage, da wir es hörten, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller Weisheit und allem geistlichen Verstehen. An wen ist dieses Wort gerichtet? An Christen in den Gemeinden, in der Gemeinde zu Kolosse und an solche in den umliegenden Gemeinden. Die sollen diesen Brief ebenfalls zur Kenntnis nehmen. Aber man könnte jetzt einwenden, ja, das sind die Christen in den Gemeinden. Die sollen beten oder für die wird gebetet, dass sie weise werden, erfüllt mit der Erkenntnis des Willens Gottes und so weiter. Ja, diese Christen sollen Lernende sein, Betende, damit sie lernen. Aber sind die Lehrer, die Hirten in den Gemeinden auch Christen? Ist der Brief auch an die Hirten gerichtet? Auch an Archippus, an Philemon in Kolosse? Ja, auch an sie. Der Hirte ist auch ein Christ. Und was den Christen geschrieben ist, sollen die Hirten zuallererst beherzigen. Also, jeder, der Hirte ist oder hier heute Abend, soll dieses Wort zuerst beherzigen, aber jeder von uns natürlich. Es sollte das Anliegen eines jeden von uns sein, voll zu sein und deshalb auch bestimmt zu sein von der Erkenntnis des Wortes Gottes. Wes man voll ist, von dem wird man bestimmt. Ist man voll von Liebe, wird man von Liebe bestimmt sein. Ist man voll von Zorn, wird man von Zorn bestimmt sein in seinen Handlungen. Ist man voll von Alkohol, wird man entsprechend handeln. Ist man voll der Erkenntnis des Willens Gottes, wird man vom Willen Gottes bestimmt sein und entsprechend handeln. damit man weise handeln kann und mit geistlichem Verstehen. Eine weitere Stelle, 2. Petrus 3, Vers 18. Wachset in der Gnade und in der Erkenntnis. Wieder ein Wort an Christen, aber an jeden, auch an die Lehrer. Sie sollen wachsen, zunehmen. Jeder von uns soll ein Lernender sein. Und eine letzte Stelle aus der Apostelgeschichte 20. Apostelgeschichte 20, Vers 31. Darum wacht und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Tag und Nacht nicht abgelassen habe, jeden Einzelnen unter Tränen zu ermahnen. Und nun übergebe ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das Kraft hat, euch zu bauen. Dieses Wort wird an Aufseher in der Gemeinde Ephesus gerichtet. Sie sollen von Paulus lernen, wie er Tag und Nacht treu war in seiner Arbeit. Und sie sollen an ihm ein Beispiel nehmen. Sie sollen auch Lernende sein von Paulus und sollen dann Lehrende sein, damit andere lernen können. Das sind einige Texte zu diesem Thema der Aufgabe des Lernens. Von wem soll der Hirte in der Gemeinde nun lernen? Einige Vorschläge. Von ihm selbst. Ein Lehrer sollte zuerst sein eigener Schüler sein. Ein Hirte sollte zuerst sein eigener Hirte sein. Er sollte sich selbst auf die Weide führen. Manchmal, auch auf dieser Reise, ist mir das mehrmals vorgekommen, dass man mich um Rat bittet in Bezug auf eine Bibelschule. Man braucht keine Bibelschule zu besuchen. Lernen wir zu arbeiten, alleine zu arbeiten. Lernen wir zu lesen. Das ist nicht einfach. Wenn wir über die 1. Klasse hinausgekommen sind, heißt es noch nicht, dass wir lesen können. Als wir in Holland wohnten, war meine Frau längere Zeit krank, bettlägerig. Und ich hatte natürlich Anlass, den Arzt aufzusuchen. Und es kam einmal so weit, dass ich etwas irritiert war und meinte, dem Arzt einen Vorwurf machen zu müssen. Es ging um eine Karte, ich weiß nicht genau, worum es sich handelte, aber er sagte auf feine Art, ob ich noch einmal die Karte lesen möchte. Und ich habe sie etwas genauer gelesen. Und der Grund für meinen Vorwurf war verschwunden. Er sagte mir übrigens, als er studierte, hatte sein Professor gesagt, lernen Sie zu lesen. Lesen, lesen. Ein großer Teil des Studiums ist Lesen selbst. Es will gelernt werden zu lesen, mit Aufmerksamkeit, mit Vorstellungsvermögen. Als ich in Basel an der Hochschule war, bekamen wir Besuch von einem Professor aus Nordamerika, aus den Vereinigten Staaten. Ich hatte ihn zu übersetzen und er legte den Studenten nahe, wenn sie die Bibel wenn man die Bibel lese, sollte man sich vorstellen, was dort geschrieben sei. Zum Beispiel die Apostelgeschichte Kapitel 27, wo von diesem Sturm die Rede ist. Da muss man den Wind hören. Da muss man hören, wie das Schiff kracht. Ja? Da muss man die Angst mitkriegen der Seemänner und so weiter. die Sorge, das Fasten und so weiter. So hat er gesprochen. Ja, nicht einfach Wörter oder Buchstaben lesen. Sich vorstellen, was ist das, was ich lese? Übrigens, auch so lesen, wie wenn man den Text zum ersten Mal lesen würde. Zum ersten Mal. Ein Bruder in der Nähe von Karlsruhe hat mir gesagt, dass ihm das eine Hilfe gewesen ist. Und seitdem er das gelernt hat, hat er großen Gewinn von seinem Bibelstudium. Er versucht immer wieder, die Bibel so zu lesen, wie wenn er sie zum ersten Mal lesen würde. Der Hirte ist sein eigener Hirte. Als Lehrer ist er sein eigener Schüler oder umgekehrt sein eigener Lehrer. Er lernt von sich selbst. Er hat also alleine zu lernen. Von wem kann er noch lernen? Sind Mitälteste da? Sind Mithirten da? Hat es mehrere Hirten in der Gemeinde? Kann er von ihnen lernen? Als ich an der Leitung war in der Gemeinde in Basel, in der englischen Gemeinde, hatten wir periodische Sitzungen, wo wir einiges besprachen. Und es war unser Anliegen, immer wieder etwas weiterzukommen, auch in gemeinsam. Wir haben etwas uns gelesen und ich versuchte auch meinen Mitbrüdern ein wenig zu unterrichten. Wenn sie zusammenkommen, die Ältesten einer Gemeinde, können sie ein Stück Studium zusammen betreiben. Überhaupt sollte jeder Älteste bereit sein, von seinen Kollegen zu lernen. Er kann sie beobachten. Wenn sie predigen, kann er vielleicht zuhören, wenn er die Gelegenheit hat, und hören, wie macht der das und so weiter. Wir können eine ganze Menge voneinander lernen. Ich muss nicht notwendigerweise weniger lang auf dem Weg sein, um von einem anderen zu lernen. Ich kann auch weiter auf dem Weg schon sein. Ich kann vom jüngsten Christen lernen, ganz bestimmt von einem Mitältesten. Drittens, wenn das Gemeindeleben nach apostolischem Muster verläuft, wird es wahrscheinlich sein, dass ab und zu ein apostolischer Lehrer in der Gemeinde auftaucht. Schlatter, Professor Dr. Adolf Schlatter, hat einmal eine sehr schöne Bemerkung in seinem Kommentar zur Apostelgeschichte. Und wenn es dort heißt, dass Paulus und, ich weiß jetzt nicht, ob es Barnabas oder Silas war, ob es hin oder zurück war, auf jeden Fall, ich denke, es war auf dem Hinweg nach Jerusalem von Antiochien, haben sie Gemeinden besucht und dort haben sie das Wort verkündet. Und anlässlich dieses Textes, eines ganz einfachen Textes, den man schnell so überliest, sagt er, in jener Zeit war die Gemeinde Jesu in der Welt nicht aufgeteilt in festen Regionen, mit jeweils Bischöfen oder Pröpsten oder Superintendenten, die stationär waren und zuständig waren für eine gewisse Region, sondern es hatte bewegliche Reichgottesarbeiter, die hin und her kreuzten und für alle Gemeinden zuständig waren. Einmal ist Markus hier, einmal dort, Petrus einmal hier, einmal dort. Es ist nicht ein Gebiet, das Paulus gehört, ein Gebiet, das Petrus oder Johannes gehört und so weiter. Alle dürfen überall dienen, so wie der Herr es führt, so wie die Gemeinden es eventuell wünschen. Diesen beweglichen Diener Gottes, diesen Lehrer zwischen den Gemeinden brauchen wir dringend. Beten wir alle dringend, dass der Herr uns sie wieder schenkt, dass wir Lehrer zwischen den Gemeinden haben. Die Bibel nennt sie Apostel oder auch Lehrer, die zwischen den Gemeinden sind. Wir müssen sie nicht Apostel nennen. Es müssen einfach solche sein, die einen weiten Blick haben für die Heilige Schrift, gewisse Überblicke kennen, sodass sie imstande sind, Fragen zu beantworten in verschiedenen Gemeinden. Und sie müssen natürlich auch für die Ältesten dieser Gemeinden ein Beispiel sein und bereit sein, ihnen zu helfen. Von solchen apostolischen Lehrern haben die Hirten damals gelernt. Bedenken wir, dass manchmal ganz junge Christen zu Ältesten eingesetzt werden mussten. Die waren kein Jahr alt im Glauben. Apostelgeschichte 14. Aber sie waren herangewachsen im Glauben in dieser kurzen Zeit, nachdem sie sich bekehrt hatten, sodass sie imstande waren, ein Vorbild abzugeben für ihre Mitchristen. Und nachdem Paulus und Barnabas einige Zeit weg gewesen waren von solchen Gemeinden und dann zurückkamen, hatten sie sich dermaßen entwickelt, dass diese Brüder bereits feststellen konnten, hier sind die Ältesten. Diese Brüder, die können wir einsetzen. Und die können dann sich der Mitchristen annehmen wie Hirten. Sie mussten weiterziehen, sie haben es sich geleistet. Aber sie waren nicht zum letzten Mal in diesen Gemeinden. Sie wollten wiederkommen. Und Paulus sagt dann auch eines Tages zu Barnabas, du, ich denke, wir sollten mal wieder die Gläubigen besuchen, die zum Glauben kamen. Komm, wir wollen reisen. Wir wissen, wie es dann kam, aber das ist jetzt nicht das Thema. Aber diese apostolischen Lehrer waren bereit, immer wieder die Gemeinden zu besuchen. Und das waren dann Gelegenheiten, wo sie nicht nur den Gemeinden selbst dienten, sondern auch speziell den Hirten dienen konnten. Und letztens, ein vierter Vorschlag, ein Hirte kann lernen von jedem guten Leitbild, sei er noch am Leben oder bereits verstorben. Und wenn er verstorben ist, erzählt man vielleicht von ihm oder man hat vielleicht schon einiges geschrieben. Biografien sind von großem Wert, gute Biografien. Oswald Smith riet uns, Biografien zu lesen. Das ist eine große Hilfe für das Christenleben, aber auch für jemanden, der sich vorbereiten will für einen vollzeitlichen Dienst. Auf diese Weise lernt man vielleicht nicht so schnell wie an einer Schule, wo es konzentriert gegeben wird. Umso besser aber. Nicht nur, weil es langsamer geschieht, sondern weil es verknüpft wird mit den Fragen des Lebens, die mit dem Leben, mit dem täglichen Leben aufkommen. Das ist der viel bessere Weg. Jesus nimmt seine Schüler nicht alleine zwischen vier Wänden in ein Kloster, sondern er nimmt sie durch die Dörfer, durch das Leben, lässt sie das Leben beobachten. Sie selbst leben täglich ein praktisches Leben. Und so wie die Probleme aufkommen, so wie die Situationen sich geben, so wird das Eisen geschmiedet. Haben Sie Muße zu systematischem Lehren, zu systematischer Unterweisung, dann kann Jesus die stille Zeit ausnutzen. Es gibt beides. Spontanes, situationsverbundenes Lernen und es gibt auch systematisches Lernen. Gute Leitbilder sind eine große Hilfe für jeden, der lernen will. Arabisch 8. Eine weitere Aufgabe für den Hirten. Haben wir Hirten hier heute Abend? Werdet nicht müde oder niedergeschlagen oder mutlos. Der Herr gibt Gnade zu allem. wenn wir Lernende sind, bereit sind, Lernende zu sein, können wir auch lernen, müssen nicht immer nur Lehrende sein. Also achtens, es hat Haushalterverantwortung, die Haushalterverantwortung in der Gemeinde. Der Hirte sollte als Haushalter in der Gemeinde Jesu an Folgendes denken. 6 Punkte habe ich mir aufgeschrieben. Gott hat ihn eingesetzt. Klein a, Gott hat ihn eingesetzt. Epheser 4, Vers 11. In der Gemeinde hat Jesus selbst, der Heiland, der unser Heil zu Wege brachte, in dieser Gemeinde hat er selbst eingesetzt, Hirten. Aber nicht nur das Hirtenamt, das jeweils von einem anderen immer wieder bekleidet wird, sondern Paulus sagt in der Apostelgeschichte 20, wenn er zu den Ältesten spricht, in Vers 28, der Heilige Geist hat euch zu Hirten gemacht, zu Aufsehern. Also zweierlei, das Amt des Hirten, dieser Dienst in der Gemeinde, ist von Jesus selbst eingerichtet. Und dieser Dienst wird von verschiedenen Personen gefüllt. Auf welche Weise? Durch Führung des Heiligen Geistes, nicht von Menschen. Der Heilige Geist begabt und führt in den Hirtendienst. Der Heilige Geist setzt ein zu Aufsehern. Denselben Gedanken haben wir in 1. Korinther 12, Vers 28. Gott, hier wird der Vater genannt, Gott hat in seinem Leibe, in dem Leibe Christi, eingesetzt. Apostel und so weiter, auch Lehrer. Und in 1. Korinther 4 deutet Paulus dasselbe an, wenn dort in Vers 2 steht, ansonsten wird bei Verwaltern gesucht, dass einer treu erfunden werde. Er ist ein Haushalter, er ist ein Verwalter, ist von einem anderen eingesetzt, von Gott eingesetzt, und er hat treu zu sein. Klein b, er sollte an ein zweites denken. Der Hirte als Haushalter sollte bedenken, der Dienst, den er tut, soll für Gott getan werden. Soll für Gott getan werden. Titus 1, Vers 7. Titus 1, Vers 7. Es hat der Aufseher als Haushalter Gottes, unklagbar zu sein. Nicht selbstsüchtig, nicht zornmütig, nicht dem Wein hingegeben und so weiter. Er ist ein Haushalter Gottes. Gott hat ihn eingesetzt und diesen Dienst soll er für Gott tun. Hebräer 13, Vers 17. Hebräer 13, 17. Gehorcht im Vertrauen euren Leitenden und fügt euch. Warum? Denn sie wachen über eure Seelen, als solche, die Rechenschaft erstatten werden. Alle Hirten werden für ihren Dienst, für ihre Gemeinde Rechenschaft ablegen müssen. Der Hirte sollte stets bedenken, dass dieser Tag kommt und er soll den Dienst, den er jetzt verrichtet, im Blick auf jenen Tag tun und seinen Dienst jetzt für Gott tun, vor dem er eines Tages stehen soll. Und eine weitere Stelle, 1. Petrus 5. 1. Petrus 5, Verse 2 und 3. Vers 2, Entschuldigung. Nein, doch, Verse 2 und 3. Seid Hirten für die kleine Herde Gottes bei euch und übt Aufsicht, nicht gezwungener, sondern freiwilligerweise, nicht um schändlichen Vorteil, sondern aus freien Stücken, nicht als solche, die über ihr Los herrschen, sondern als solche, die Vorbilder der kleinen Herde werden. Vorbilder, dies ist Gottes Wort, und wenn er diese Mahnung beachtet, wird er seinen Dienst im Lichte Gottes tun, in der Gegenwart Gottes tun. Gott macht ihn verantwortlich. Klein c, man sollte selbstlos arbeiten. Noch einmal, 1. Petrus 5, 2, seid Hirten für die kleine Herde Gottes bei euch, nicht gezwungenermaßen, sondern freiwilligerweise, nicht um schändlichen Vorteil, sondern aus freien Stücken. Bereit sein umsonst, das heißt entgeltlos zu arbeiten, nicht fragen, wie viel bekomme ich dafür. Manchmal, sehr oft eigentlich, fragt man mich, vorsichtshalber, ich respektiere das, welche Vorstellungen hatten Sie über eine Vergütung? Ja. Nun, das ist eine sehr unangenehme Frage. Die kann ich sehr schnell beantworten. Ich stelle keine Ansprüche. Meine Frau und ich tun unseren Dienst umsonst, einfach für den Herrn, und er hat uns die ganzen Jahre versorgt. Seit dem ersten Jahr unserer Ehe, im ersten Jahr dienten wir auf einer Bibelschule, und dort bekamen wir während einiger Monate ein Gehalt, und dann dienten wir im Sommer in zwei Gemeinden, und dort bekamen wir ein monatliches Gehalt. Seit dem Ende jenes Sommers haben meine Frau und ich nie gewusst, wie viel in einem Monat reinkommen würde. Wir haben vier Kinder, sie haben alle eine Ausbildung genossen. Der Herr hat uns durchgetragen. Unser zweiter Sohn durfte am 2. September, als unser 50-jähriges Jubiläum gefeiert wurde von unseren Kindern, konnte mit Tränen bezeugen, dass der Herr uns wirklich durchgetragen hatte. Es war ihm kostbar. Ein Hirte arbeitet selbstlos. Fortsetzung nach der Pause.